Ja, es gibt ja in der Bibel eine Menge so richtig interessanter und spannender Geschichten. Und vielleicht mal so an die Jüngeren unter uns, ja. Was sind denn so eure Favoriten von den Geschichten in der Bibel? So, die ihr immer mal wieder gerne hört oder wo ihr da euch auch mal so mit auseinandersetzt. Hast du da irgend so einen totalen Burner, so eine richtig coole Geschichte, wo du sagst, die. Also, wenn ich so die Kinderbibeln, früher hat Menschen in Gottes Hand, ne, da war immer so mein Favorite, war natürlich David und Goliath, ne? Das waren natürlich so die Geschichten um David, war ganz klasse, ne? Hat sonst noch, was habt ihr für Geschichten, die euch richtig so in der Bibel so präsent sind, die euch faszinieren? Gibt's da welche? Ja.
Josef und seine Familie.
Josef und seine Familie, eine ganz spannende Geschichte, ja. Genau, der muss eine Menge Mobbing aushalten, der, wie Gott dann doch alles zum Guten führt, ja.
Ja, die ganze Prophetie in der Bibel.
Prophetie, ja, ein spannendes Feld, ja.
David und Jonathan, diese Freundschaft zwischen diesen zwei.
Okay, Thema Freundschaft, ja.
Der Mut des Davids, ja, als er da in die Höhle Adullam gegangen ist,
Aha.
an dem König etwas weggeschnitten hat, ne, an seinem Leib.
Genau.
Das war schon sehr mutig.
Jawohl.
Mit dem Speer auch dann, ne?
Aha.
Speer sich geholt hat und so
Ja.
ein Trinkgefäß.
Mitten durchs Lager durchgeschlichen
Ja,
und solche
ja.
Geschichten. Hammer, ja?
Ja.
Daniel, der schon als junger Mensch Gott treu war, aber auch bis ins Alter rein, hat man eigentlich an seinem Leben keinen Tadel gefunden.
Genau. So dieser Daniel, ne, der verschiedene Regenten auch dann übersteht, ja, von, ja, rausgerissen aus seiner Heimat und dann doch irgendwo so seinen Platz mit Gott findet und geht, seinen Weg mit Gott geht.
Die Ruth, die eigentlich so gar nicht zu Gottes Freude gehört hat und ja, die dann so aufgenommen wurde und die sogar ja in der Linie, also zu den Vorfahren Jesu dann gehört.
Genau, jawohl. Eine Frau mal, ne? Die Frauengeschichten sind ja rar in der Bibel, aber wenn man genau hinschaut, kommen doch ganz schön viele vor. Ja?
Die Königin Esther,
Esther,
die
weitere Frau, ja.
Für ihr Volk eintreten soll.
Genau. Eine mutige Frau, ja. Also auch schöne Frauen dürfen mutig sein, ja. Und intelligent.
Maria Magdalena aus deiner Predigt.
Maria Magdalena, genau.
Channel habe ich gesehen.
So, ja, Hauptchen. Ja.
Hat mir sehr gut gefallen.
Also es gibt eine Menge Geschichten, die uns wirklich ansprechen. Und eine davon, finde ich, ist auch diese Geschichte vom Elia auf dem Berg Karmel. Auch eine spannende Geschichte. Über 2.500 Jahre müssen wir da zurückgehen, ja. Schon fast 3.000, ja. Also schon eine richtig alte Geschichte. Spannend von dem her, weil dieser Elia ein Prophet ist im Norden von Israel. Und jetzt hat das Volk dort ein interessantes, eigenartiges Problem. Die haben sich vorher ja immer eigentlich ganz klar an ihren eigentlichen Gott gehalten, Jahwe. Ja, diese ganzen Glaubenshelden, die hat ja eins, was wir jetzt so alle zusammengetragen haben, das, was die ja verbunden hat, war, sie haben sich an den einen wahren Gott gehalten. Aber jetzt gab es immer wieder eine Zeit, wo dieses Volk Israel auch mit anderen Göttern einfach mal so geliebäugelt hat, wo die sich vor allem auch mit dem Gott aus dem Umfeld so arrangiert haben, nämlich dem Baal. Baal. Und für mich war es immer eine große Frage, wieso haben sich die eigentlich auch mit diesem anderen Gott eingelassen? Also was war da so faszinierend dran? Ich meine, heute Morgen im Bibelgespräch, die hatten ein Heiligtum, die hatten ihren eigenen Kult, ihre eigenen Sachen, alles ganz toll eigentlich, ja. Aber wieso diese Faszination des anderen Gottes? Und ich habe da was Interessantes gefunden in einer Zeitschrift. Ich habe eine Zeitschrift gefunden, Faszination Bibel. Oder was heißt gefunden? Ich habe die halt. Und da ist ein Artikel drin. Und zwar hieß der Im Banne Baals. Und da setzt sich derjenige mal so damit auseinander, warum die eigentlich so fasziniert waren von diesem anderen Kult. Und dann sagt er hier, was war denn so verlockend an Baal? Die Erklärung ist so simpel wie naheliegend. Die damaligen Menschen lebten fast ausschließlich vom Ertrag ihrer Felder und Viehherden. Von Baal versprachen sich viele, was sie dringend nötig hatten. Regen, Gedeihen, Fruchtbarkeit. Man kann sich das in etwa so vorstellen. Da kam das von Wüstenstaub bedeckte Volk Gottes nach seiner langen Reise ins verheißene Land. Und was traf es dort an? Kräftige, gesunde Menschen. Felder voller Getreide, Weinberge voller Trauben. Nach der entbehrungsreichen Eroberung des Landes schickten sie sich an, sesshaft zu werden. Die in Ackerbau unerfahrenen Männer Israels schieden hinüber zu den Höfen der Kanaaniter, um zu erfahren, wie diese die Sache mit dem Säen, Ernten und der Viehzucht anstellten. Wen immer sie fragten, immer hörten sie dasselbe. Unsere Felder und Tiere sind so fruchtbar, weil wir Baal verehren und er uns segnet. Und nun verglichen die staunenden Israeliten das, was dieser Baal zustande brachte, mit den Taten Jahwes. Natürlich, die Alten erzählten von damals, als er Wasser aus dem Felsen strömen ließ. Zeitweise soll er den Boden sogar mit Manna, Himmelsbrot, bedeckt haben. Und mit Wachteln, jeden Tag, wochenlang. Nun ja, das war schon etwas, insgesamt aber doch ein eingeschränktes Repertoire. Baal hingegen versorgte seine Leute mit fruchtbaren Feldern. Davon konnte man Vorräte anlegen, die für Wochen reichten. Wenn man also ganz nüchtern betrachtete, was Baal da den Kanaanitern bescherte, dann war es wenigstens den Versuch wert, ihm vorsichtshalber den Hof zu machen, wenn es um eine erfolgversprechende Ernte ging. Einige versuchten es, lernten bei den Kanaanitern und es funktionierte. Manchmal, da denken wir Menschen unheimlich pragmatisch. Pragmatisch. Da haben die erlebt, dieses andere Volk, jawohl, die verehren und irgendwie funktioniert es. Und dann war da natürlich dieser Baal, dieser Gott, der fürs Wetter zuständig war, extrem wichtig für ja Landwirtschaft. Dann gab es natürlich auch noch was für uns Männer natürlich eine ganz tolle Geschichte war. In diesem Baalskult gab es eine Tempelprostitution. Der Gedanke war einfach der, wenn du es da mit einer Frau machst, dann stimuliert es sozusagen den Baal, dass der sozusagen dann auch für Fruchtbarkeit des Landes sorgt. Ja? Das heißt, du konntest ganz entspannt und mit gutem Gewissen zu einer Prostituierten als Mann hingehen und tust auch noch ein gutes Werk. Was natürlich für die Männer auch nicht ganz ohne war. So, faszinierender Kult. Ich habe jemanden mal Bibelstunden gegeben. Und das war eine Familie, langzeitarbeitslos. Also heute würden wir sagen Hartz IV. Ja. Menschen, die eine ganz schwere Perspektive für die Zukunft hatten. Die einfach so irgendwie das Gefühl hatten, aus dem Loch, wo wir drin stecken, da kommen wir nicht mehr raus. Okay, da habe ich meine Bibelstunden gegeben. Der Prediger vorher hatte auch schon Bibelstunden gegeben. Und dann waren die eigentlich schon so auf diesem Weg mit Gott. Aber gleichzeitig hat er als der Mann immer wieder auch so Gewinnspiele mitgemacht. Ja? Gewinnspiele. Weil er einfach gedacht hat, irgendwann kriege ich vielleicht den tollen Gewinn und komme aus dieser Lage raus. Und dann hat er irgendwann mal was zugeschickt bekommen, nämlich, dass er für, ich weiß nicht, einen bestimmten Geldbetrag ein spezielles Horoskop gestellt bekommen könnte und das ihm dann irgendwie da auch helfen würde. Okay, hat er gesagt, das investiere ich, ja, hat er auch gemacht, hat er hingeschrieben, Geld hingeschickt, hat auch tatsächlich so ein Horoskop dann gekriegt. Und da war hinten dann so eine Karte, die konnte aus Pappe, die konnte ausschneiden. Und das war so ein fünfzackiger Stern mit verschiedenen Symbolen drauf, also sowas ganz Magisches halt. Und wenn irgendwas eintritt im Leben, dann sollte er halt so seinen Finger da drauflegen auf irgend so ein Symbol und sollte dann irgendwie einen bestimmten Spruch dann auch dazu sagen. Das stand da alles in Anleitung drin und so weiter, ne? So. Wenn du in Not bist, dann wirst du pragmatisch. Dann schaust du auf einmal nach allem, was irgendwie greift. Und wenn du krank bist und wenn auf einmal die Ärzte sagen, ja, wir haben da keine Lösung, dann kommt auf einmal sehr schnell, ja, da gibt's einen, der kann die Hände auflegen oder der kann das oder kann über Fernheilung was machen. Und auf einmal denkst du pragmatisch, okay, wenn die eine Seite vielleicht mir nicht hilft und die Gemeinde betet und, aber vielleicht könnte ich ja da auch nochmal schauen. Genauso wie die damals. Und ich sitze da bei dem Mann und, oder bei dieser Familie und ich sag zu ihnen, hey, das ist doch, also ich bin sonst immer eher so ganz ruhig und freundlich, ja, aber da war ich jetzt wirklich, weil es mich gepackt hat, da habe ich gesagt, hey, das ist doch Abgötterei, genau das ist es. Ihr lauft da fremden Göttern nach. Das ist nicht, ihr sucht nicht bei Gott eure Hilfe, sondern sucht sie woanders. Das muss ihn beeindruckt haben. Er hat tatsächlich zurückgeschrieben. Also hat denen dann geschrieben, dass er das nicht will. Hat tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, sein Geld wieder gekriegt, ja. Aber oft ist es doch wirklich die Frage, vor der wir persönlich stehen, greift dieser Gott in mein Leben ganz konkret ein? Und auf was verlasse ich mich wirklich? Und da ist dieses Volk, das einerseits ihren alten Gott, den Jahwe, verehren und auf der anderen Seite den Baal. Und dann kommt dieser Prophet und Elia und sagt, hey Leute, ihr seid doch auf beiden Seiten irgendwie hinkend. Das passt doch alles irgendwo für euch nicht. Und dann lässt er so zwei Altäre, also dann, er ruft das ganze Volk zusammen. Auf diesen Berg Karmel. Und dann sagt er zu den Baalspriestern, okay, baut mal ihr jetzt euren Altar auf. Und wenn Feuer vom Himmel fällt und das entzündet, dann ist der Baal der richtige Gott. Und wenn mein Opfer aufgebaut ist und dann Feuer vom Himmel fällt, dann ist eben Jahwe der richtige Gott. Okay, dann bauen die ihren Altar auf. Und dann machen sie ihre ganzen Rituale und Zeremonien und Zeug und hüpfen rum und tanzen und machen voll. Die legen sich wirklich ins Zeug, diese Priester da. 400. Und da war ja das Volk außenrum, da waren dann auch noch andere Priester von Astarte und so weiter. Und der Elia hängt sich wirklich ganz schön weit aus dem Fenster raus. Er sagt also, Leute, da tut sich ja noch gar nichts. Wird richtig spöttisch. Also ich würde sagen, nee, das geht nicht. Also für mich ginge das nicht. Ich kann mich nicht über andere Leute und ihre Religion und ihren Glauben lustig machen. Das geht nicht. Aber der Elia war halt der Elia und der durfte das. Und in der Situation hat es vielleicht auch gepasst und musste es so sein. Und dann, ja, lauter, ja, stachelt die dann noch an, ja, vielleicht ist euer Gott da jetzt gerade weg und schläft oder was. Und er macht sich lustig. Aber das hat ein Mordsrisiko. Weil er weiß, wer dieses Spiel heute verliert, der verliert seinen Kopf. er steht ja alleine da. Und wenn jetzt bei denen was passiert, dann ist er dran. Aber er macht sich lustig. Irgendwann wird die Sache abgebrochen und Elia kommt dran. Und er baut seinen Altar wieder auf, so ganz nach alter Tradition mit 12 Steinen. Ja. Und dann sagt er, hey Leute, hol doch mal Wasser. Jetzt muss man wissen, dass damals es ja schon 3 Jahre lang nicht geregnet hatte. Also ich halte ja jetzt diese Predigt eigentlich zur falschen Jahreszeit, ja? Heute Morgen hat der Bruder, ich weiß nicht deinen Namen, dafür gebetet oben bei uns in der Gruppe, dass er dankbar ist für das kühle Wetter oder feuchte Wetter oder so ähnlich. Ja, okay. Ja, aber da 3 Jahre Hitze. Da steht kein Strohhalm mehr. Im Sommer, jetzt im Sommer, ja. Mein Rasen, der war, ich habe den nicht so arg bewässert, ja. Ich bin da jetzt nicht so, der war platt, ja. Also halt braun, gelb oder verdorrt halt. Weiß nicht, wie es hier bei euch war. Habt ihr hier vielleicht ein bisschen mehr Regen gehabt? War auch, okay. Also, 3 Jahre kein Regen, da hast du keinen Strohhalm mehr, da ist aus die Maus. So. Und jetzt geht's ja auch darum. Also jetzt sagt dieser Elia, holt doch mal 4 Eimer Wasser. Ja, okay, super, wo haben die das jetzt hergeholt? Ne? Ich weiß es nicht, also irgendwie sind da ein paar Leute losgelatscht und haben 4 Eimer Wasser geholt. Ja. Und dann sagt er, kipp das jetzt mal über mein Opfer drüber, über den Altar. Ja. Und das machen die dann auch. Ne? Und die da außen rumstehen, ja, klebt die Zunge am Gaumen, ja, die sagen, ey, was macht ihr da? Das Wasser, was da drüber schütten, ja. Und dann sagt er, kommt, nochmal 4 Eimer, ja. Wieder tigern irgendwelche Leute los, holen wieder Wasser, und es wird wieder drüber geschüttet, noch ein drittes Mal. Warum? Warum macht er das? Er will ausschließen, dass irgendjemand später sagen kann, hey, du hast irgendwas getrickst, ja, du hast da irgendwas gemacht. Er will wirklich auf Nummer sicher gehen, da ist auch noch außen ein Graben rum, der läuft voll Wasser. Und dann spricht er ein ganz, ganz simples Gebet. Dann spricht er ein ganz simples Gebet und auf einmal rums kommt dieses Feuer vom Himmel auf diesen Altar, ja, wie so ein riesiger Laserstrahl oder ich weiß es nicht, also wuff, Blitz, wer weiß, was es war, ja. Feuer vom Himmel und das ganze Ding verdampft, ist weg, wusch, ein Riesenknall. Die Leute, was muss das mit den Leuten gemacht haben? Du betest und auf einmal ist dieser Gott und greift ein. Aber das Problem geht ja weiter. Dieser Elia hatte ja vorher, eben 3 Jahre vorher angekündigt, es wird nicht regnen, bis das wieder Gott aufhebt. So, es wird nicht regnen. 3 Jahre haben sie jetzt schon ausgehalten. So, jetzt hat sich Jahwe, Gott, als der wahre Gott erwiesen. Aber der Punkt war ja, dieser Baal war ja der Wettergott, der für die Fruchtbarkeit zuständig war und eben für alle Umstände. Das heißt, der wahre Gott, der darf nicht nur Feuer vom Himmel fallen lassen, ja? Sondern der muss jetzt auch Regen schenken. Der muss jetzt Regen schenken. Und auf einmal finden wir diesen Elia zusammengekauert am Boden. Und ich möchte es mit euch kurz lesen. Wer seine Bibel dabei hat, in gedruckter oder elektronischer Form, wie auch immer, der darf gerne mal 1. Könige 18 aufschlagen. 1. Könige, Kapitel 18. Und dort ab Vers 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, also Ahab war der König, ja, der das Ganze dann auch mit inszeniert hat, Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es regnen, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Es ist nichts da. Es gibt so Situationen, da weißt du, jetzt muss irgendwie Gott eingreifen. Jetzt brauchst du eine Antwort von Gott. Und du spürst innerlich, wie angewiesen du darauf bist. Ich habe das mal sehr eindrücklich erlebt. Ich war schon etliche Jahre her und wir hatten dort Kontakt mit einer Frau, die sich mit okkulten Dingen eingelassen hat. Und die sich auch tatsächlich so richtig so dem Teufel verschrieben hatte und so weiter. Und sie hatte dann eine Menge Probleme. Sie konnte zum Beispiel kein Wort aus der Bibel vorlesen. Sie konnte den Namen Jesu nicht aussprechen. Sie hatte Albträume. Also entweder konnte sie nicht schlafen, ja, oder wenn sie geschlafen hat, dann hatte sie Albträume und unwahrscheinliche Ängste, Ängste im Dunkeln und so weiter. Zum Beispiel, wenn sie dann heimgefahren ist, die haben da in so einem kleinen Mini-Park, sag ich mal, gewohnt, das Haus stand da irgendwie so, musste so ein Stück durchs Dunkle, da hat sie immer vorher den Mann angerufen, dass der Licht machen muss und alles. Und dann haben wir mit ihr vereinbart, dass wir so ein Gebet miteinander sprechen wollen. Also kein Exorzismus, sondern ein einfaches Gebet, wo ein Mensch seine Schuld bekennt und diese Vergebung und Befreiung durch Jesus Christus empfängt. Naja gut, wir wollten da auch zusammenkommen, noch mit anderen. Und bis das dann zustande kam, ich bin dann sind wir als Familie zu meiner Schwiegermutter gefahren und irgendwie, das war ein bisschen weiter weg, und irgendwie habe ich der da anscheinend damals meine Telefonnummer gegeben. Und plötzlich ruft diese Frau dort an bei meiner Schwiegermutter, ja. Und ich merke, die ist total von der Rolle. Die ist fix und fertig. Total aufgelöst, aufgeregt, gell? Und ich rede mit der und ich lese ihr dann, also irgendwann kommt man dann drauf, wie kriegst du die wieder in den Normalzustand, und irgendwann bin ich mal drauf gekommen, ich habe ihr einfach gute Verheißungen und schöne Psalmen vorgelesen, ja. Und dann kommt die auch so langsam wieder runter, ja. Und dann sagt sie auf einmal, ich bin da so am Telefon, ja, damals noch richtig schön Festnetz: Herr Grieshammer, ich kann das Messer nicht weglegen. Okay, sag ich, welches Messer, ja? Naja, das Messer halt, ne? Die saß da wohl da und war wirklich dran, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Naja, dann, was machst du da? Dann sagst du, okay, legen Sie das Messer, gehen Sie jetzt erstmal zur Schublade, ja, und schön langsam, und legen es wieder weg und so. Das hat auch Gott sei Dank funktioniert. Und dann kommt dieser Tag, dieser Abend, wo wir dieses Gebet mit ihr haben wollten. Und der das geleitet hat, der hat das irgendwie von mir nicht so richtig aufgenommen, dass sie keinen Bibeltext vorlesen kann, ja. Und gibt ihr auch einen Bibeltext und richtig, und ich soll den vorlesen, so in der Reihe, hat jeder mal einen Vers und so. Und da war wie oben zugeschnürt, die konnte es nicht aussprechen. Und dann war dieses Gebet, er hat es ihr vorgesprochen, sie sollte es nachsprechen, immer so, ne, weil es manchmal auch schwierig ist für jemanden, so im Glauben laut zu beten und irgendwie. Und dann hat er das vorgesprochen und es ging los mit Herr Jesus Christus. So, jetzt konntest du ja den Namen Jesu gar nicht aussprechen. Dann knien wir da, ja, und sie kann dieses Gebet nicht anfangen. Sie kann nicht Herr Jesus Christus sagen. Und du hockst daneben und du weißt genau, wenn jetzt Jesus kein Wunder tut, wenn diese Frau nicht frei wird, wenn da jetzt nicht Gott wirklich eingreift in dieser Situation, dann ist es aus für diese Frau, dann bringt die sich um. Und du ringst mit Gott, verstehst du? Und wie dieser Elia, da kauerst du dort, ja, er hat ja so seinen Kopf zwischen den Knien, da kauerst du und da sagst du, Gott, jetzt ist es dran, jetzt brauche ich dich, jetzt musst du eingreifen. Und also ihr könnt euch vorstellen, in so einer Situation, die Spannung, ja, und dann musst du das ja aushalten, ja. Und da werden, ich keine Ahnung, wie lange das jetzt dann so war, da werden Minuten zu Stunden so gefühlt, ja. Und dann hat sie auf einmal gesagt, Herr Jesus Christus. Und es ist wie so ein riesiger Stein runtergeplumpst. Boah. Und sie war selber auf einmal total aufgelöst, gell? Oder was heißt aufgelöst, aber irgendwie befreit. Herr Jesus Christus, hat sie auf einmal gesagt. Und dann konnten wir dieses Gebet durchführen. Sie konnte das nachsprechen. Sie konnte ihre Schuld vor unserem Herrn bekennen, konnte dieses Opfer Jesu Christi für sich in Anspruch nehmen, der jetzt wirklich bei Satan, also jeden Anspruch tilgt, ja, wo der irgendwo was anmelden konnte, das konnte alles befreit werden. Und die Frau ist heimgefahren, die musste nicht ihren Mann anrufen, hatte keine Angst, da im Dunkeln da ihr Auto zu parken. Sie hatte keine Albträume mehr. Sie konnte beten. An dem Abend selber plötzlich den Bibeltext, ich sage ja noch so, wie wir dann fertig waren, noch so ganz humorvoll und sage, na jetzt wäre es ja lustig, wenn du mal den Bibeltext, den du vorhin vorlesen solltest, jetzt mal selber vorliest. Und dann macht sie das. Dann liest sie das, wie wenn sie vorher nie was anderes gemacht hätte. Also es war eine Frau, die konnte lesen, ja. Also sie war im Prinzip Sekretärin, also das war für sie alles, aber Bibel halt nicht. Und dann liest du den Text vor und dann sagst, ach, da steht ja auch noch ein toller Text. Und auf einmal ist diese Frau befreit. Sie hat ein anderes schweres Trauma in ihrem Leben erlebt als Kind. Das ging nicht so leicht. Diese Sache, diese Vergebung und Befreiung, das war auf einmal schlagartig weg. Aber das andere, das war lange. Und ist vielleicht heute noch. Elia. Da kauert er dort. Und er betet so. Gott, jetzt brauchen wir aber das, jetzt brauchen wir Regen. Feuer okay, aber jetzt brauchen wir Regen. Jetzt brauchen wir Regen. Was mich hier bei diesem Elia fasziniert ist, dass er, bevor er hier sich da zum Gebet hinhockt, dem Ahab schon gesagt hat, ich höre es rauschen. Ich höre es rauschen. Ich höre es schon regnen. Das beeindruckt mich schon. Glaube braucht Mut. Jawohl, mit dieser Altargeschichte absoluter Mut. Glaube braucht aber auch die Fähigkeit zu hören. Braucht diese Fähigkeit zu hören, was hat Gott vor? Wohin will er führen? Und dieser Elia, er hört es regnen. Er hat eine Vision, sag ich mal. Und da frage ich mich, hörst du es für deine Gemeinde auch schon regnen? Obwohl du noch gar nichts in der Hand hast, du siehst noch keine Wolke, da ist noch gar nichts. Hörst du es für hört ihr es für eure Gemeinde hier in Neumarkt regnen? Du hast vorhin gesagt, du möchtest, dass ihr mehr werdet. Ja, da kommt eine Familie, die vielleicht herzieht. Wer weiß, hörst du es regnen? Dass hier noch eine Menge passieren darf? Dass diese Gemeinde wirklich relevant, also Bedeutung hat für die Menschen hier in Neumarkt und für die Umgebung? Vielleicht denkst du, hey, diese Gemeinde, die bräuchte auch bestimmte Impulse, die bräuchte vielleicht auch eine, ja, das, vielleicht ist auch manches schon so ein bisschen erstarrt. Wir bräuchten eigentlich so einen ganz besonderen geistlichen Aufbruch. Ich kenne euch da viel zu wenig. Aber wo bräuchtet ihr Regen? Wo ist vielleicht der Rasen halt doch schon manchmal auch ein wenig verdorrt? Und wo würdet ihr euch wünschen, dass jetzt so richtig grüne Grashalme wieder aufbrechen? Wo würdet ihr euch gelebte Liebe wünschen? Vielleicht, wo ist auch Versöhnung notwendig? Gegenseitige Annahme, neue Impulse, wer weiß? Hörst du es regnen für deine Gemeinde, obwohl du noch gar keine Wolke siehst? Glaube braucht Mut zum Hören. Hörst du es regnen in deinem ganz persönlichen Leben? Auch, dass Gott da irgendwas bewegen wird in deinem Leben, in deiner Situation, wo sich manches vielleicht auch mal festgefahren hat? Ob in der Beziehung, Partnerschaft oder im Beruf? Wo Gott, wo du denkst, hey, ich bin jetzt an einer Situation, wird sich da noch mal was tun? Gott, kannst du da was verändern, was bewirken? Vielleicht hast du Enkel, wo du denkst, hey, da wünschte ich mir, dass die zum Glauben kommen oder dass sich da was bewegt. Hörst du es regnen? Hast du eine Vision, einen Blick nach vorne, wo du sagst, Herr, ich sehe noch nichts. Ich sehe noch null. Und trotzdem, Herr, ich weiß, es wird regnen. Ahab, spann schon mal an, ja, dass du nicht nass wirst. Glaube braucht Mut. Glaube braucht Hören. Vertrauen in Dinge, die noch nicht da sind. Hören, was Gottes Wille ist. Ich höre oft so viel Resignation. Ach, wir haben schon so viel probiert und ach. Hören, dass Gott Regen schenken kann. Elia hört es regnen. Aber er kauert auf dem Boden. Und er schickt, wenn er das hier liest, siebenmal seinen Diener los. Der muss davor, muss zum Meer schauen, sieht er irgendwo eine Wolke herkommen. Und wieder ist es die Frage, wird Gott eingreifen? Und er kauert da, und damals wie bei dieser Frau, und es gibt immer wieder so Situationen, wo du das Gefühl hast, Gott, jetzt muss was passieren. Wird Gott eingreifen? Glaube braucht auch Ausdauer. Glaube braucht auch Ausdauer. Und er schickt seinen Diener los und nicht beim ersten Mal kommt gleich der Erfolg. Jetzt hätte der Elia natürlich sagen, ach Mann, ey Gott, wäre aber schön gewesen, gut, dann gehen wir halt jetzt heim. Ja? Aber nein, er schickt seinen Diener zum zweiten Mal raus. Zum dritten Mal, zum vierten Mal. Und bei Gott, wenn ihr so Geschichten in der Bibel lest, dann habt ihr immer wieder so Phasen, wo Menschen einfach warten müssen. Wo es auf einmal wirklich auch fast bis an ihre Grenzen geht. Und wenn ihr bei mir in der Gemeinde, ja, Menschen, die auf einmal ihren Arbeitsplatz verlieren, ja, und jetzt darum beten, dass Gott ihnen wieder was gibt, ja. Und dann geht's manchmal, dann fragst du dich wirklich, Gott, du hast aber ganz schön viel Geduld. Und er reizt es manchmal wirklich aus. Geht mit den Menschen bis an die Grenzen. Und wir durften es in letzter Zeit immer wieder erleben. Es hat manchmal lange gedauert, aber dann hat Gott genau das Richtige geschaffen. warten. Ausdauer haben. Dranbleiben. Fünftes Mal. Sechstes Mal schickt er den Diener los. Jesus erzählt eine Geschichte in Lukas 18 vom Richter und der Witwe. Und ich tue mir manchmal ein bisschen schwer mit diesem Gebet, muss man wirklich ausdauernd beten. Manchmal, da denke ich mir doch, also bei Gott müsste es doch auch reichen, wenn ich ihm einmal was sage. Also das hat er ja dann gehört, dann kann er das entscheiden und dann macht es oder macht es nicht. Aber hier lese ich auf einmal, dass der Elia beständig dran bleibt. Und dann lese ich in Lukas 18 diese Geschichte, die Jesus erzählt, von dem Richter und der Witwe. Die Witwe will irgendwas einfordern beim Richter und geht dem Richter richtig auf die Nerven. Und irgendwann macht er das, weil er so genervt ist, ihr zuliebe. Ja, und auch sich zuliebe, im Brutsam. Und dann schließt Jesus das Gleichnis ab und sagt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Kann man Gottes Arm bewegen durch Ausdauer? Spannende Frage, dürft ihr heute beim Mittagessen oder danach oder beim Sabbatspaziergang gerne mal diskutieren. Reicht ein Gebet oder brauchen wir 7 oder 100? Kann man den Arm Gottes überhaupt bewegen oder macht er, was er will? Von Ellen White gibt es ein interessantes Zitat. Und da sagt sie, er hat offensichtlich eine Vision, ich fragte den Engel, warum nicht mehr Glauben und Kraft in Israel sei. Er sagte, ihr lasst den Arm des Herrn zu bald los. Ihr lasst den Arm des Herrn zu bald los. Spannende Frage. Wie gesagt, ich gebe es immer an euch weiter. Wie ist es jetzt? Und dürft ihr gerne mal noch weiter diskutieren in der Familie oder mit wem auch immer. Im Jakobusbrief steht auf jeden Fall in Kapitel 5, Vers 17, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Und so steht es hier im 1. Königebuch. Beim 7. Mal. Und beim 7. Mal sprach er, der Knecht, siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer wie eines Mannes Hand. Elia sprach, geh hin und sag Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Glaube braucht Mut. Glaube braucht Hören. Was will Gott? Hat er eine Vision? Hat er noch Möglichkeiten, ihm viel zuzutrauen? Glaube braucht auch Ausdauer. Zum Schluss möchte ich euch noch von jemandem erzählen. Von José Enríquez. Ihr kennt diese Geschichte oder dieses Ereignis, dass in Chile 700 Meter unter der Erde 33 Bergleute verschüttet waren. Und die waren insgesamt, ja, also hier das Buch heißt von dem José Enríquez 70 Tage unter der Erde. Und dieser José ist Christ, gläubiger Christ geworden. Ein einfacher Bergmann, aber ein bekennender Christ. So. Und jetzt sitzt er da unten, 700 Meter unter der Erde. Die, Das ist ja da eingestürzt. Er lässt sich da auch über die Sicherheitsgegebenheiten damals dort in Chile aus. Es war eigentlich schlimm. Aber sie erreichen dort einen Schutzraum. Es ist brütend heiß da unten. Die müssen das Brauchwasser nehmen von den Maschinen. Kein Frischwasser, sondern das Brauchwasser. Sie haben ganz wenig Lebensmittelvorräte. Und dann sitzen die da unten 33 Leute. Und dann ist natürlich die große Frage, also eine Rettungsbohrung kostet, ich weiß nicht, wie viele Millionen da so ein Ding kostet, geben die oben auf und sagen, okay, da wird eh nichts mehr sein, oder versuchen die da unten zu retten. Und du hockst, du weißt nicht, was sie da oben machen. Und dieser José, der hat von Gott vorher, schon bevor er in die Grube eingefahren ist, so bestimmte Hinweise gekriegt, wo er wusste, Gott ist mit dir und Gott wird dich auch rausholen. Und er hat von Gott auch so Hinweise gekriegt, wo er wusste, jawohl, es wird eine Rettungsbohrung geben und die wird uns treffen. Die wird da reinkommen, an einer ganz bestimmten Stelle. Er ist Christ, sie organisieren da unten sogar Gebetstreffen und sind da also wirklich, schaffen sich da auch eine geistliche Struktur. Und dann hören sie den Bohrer. Dann hören sie diesen Rettungsbohrer. Und sie hören ihn, wie er immer näher kommt. Und dann hören sie ihn auf einmal unter sich. Heißt, das ging daneben. Und in so einer Situation, da wäre die Situation ganz schnell gekippt, dass viele ihre Hoffnung einfach verlieren. Aber dieser José, der hat einen Glauben, wo er sagt, jawohl, Gott hat es mir gezeigt. Er ist jemand, der das Regnen hört, der sagt, jawohl, Gott wird was tun. Sie sprechen auch von Jesus als dem 34. Bergmann da unten. Er hat einen Glauben, er hat Mut, er hört etwas, geistlich hört er etwas und er hat eine Ausdauer. Er wirft seinen Glauben nicht weg. Klar ist er auch entmutigt, als diese Bohrung vorbeigeht. Aber er wirft seinen Glauben nicht weg und er kann den anderen Hoffnung machen, er strahlt es aus. Und dann hören sie wieder einen Bohrer. Der kommt wieder näher. Und auf einmal bricht er durch an genau der Stelle, die dieser José von Gott gezeigt bekommen hat. Sie können ganz schnell, waren vorbereitet, konnten ganz schnell da eine Nachricht draufschreiben, konnten Klopfzeichen geben und so weiter. Uns geht's gut. Und es wird dann noch lange dauern, bis sie dann wirklich gerettet werden. Übrigens, Adventisten haben damals auch speziell Mini-Bibeln, die da möglich waren, da durch diese erste dünne Versorgungsröhre, haben da Adventisten dann möglich gemacht, welche also durchzuschicken, dass die auch geistliche Speise haben. Andere haben ihnen auch Zeitschriften geschickt, wo manche dachten, das brauchen vielleicht Männer da unten und sowas, und haben damit aber mehr Probleme geschaffen als geholfen. Aber dieser José hat seinen Glauben nicht weggeworfen. Es gibt Situationen in deinem Leben, da greift Gott so ein, sofort, peng, ja, wie du vorhin erzählt hast mit deinem Vokabeltest, ja, peng, da ist Gott und er gibt mir genau die richtige Hilfe, die ich jetzt brauche und wow. Und dann bist du manchmal auch dieser Elia, der sich am Boden hinkauert, der sagt, Gott, wo bist denn jetzt? Herr, jetzt bräuchte ich's. Und der 7-mal seinen Diener wegschicken muss und sagen muss, hey, siehst du schon eine Wolke? Der diese Spannung aushalten muss, dass da eben noch nichts passiert. Glaube ist so vielfältig. Manchmal, da fällt das Feuer peng sofort vom Himmel. Und manchmal, da brauchst du diese Ausdauer, dieses Warten können. Und das wünsche ich dir. Ich wünsche dir im Glauben ganz viel Mut. Ich wünsche dir aber auch, dass du hören kannst, was Gott für einen Weg mit dir hat. Wo er vielleicht in deinem Leben noch Türen öffnen möchte, wo du merkst, da ist vieles so verkrustet und verfahren. Herr, vielleicht willst du da was bewegen. Aber ich wünsche dir vor allem auch Ausdauer. Dass du dieses Vertrauen in Gott hast. Er sorgt für mich. Und er wird es zum Guten hinausführen. Denn das ist Gottes Ziel mit dir. Es zum Guten hinzuführen. Der Herr segne euch. Amen. Wir beten. Großer himmlischer Vater. Ja, du bist ein liebevoller Vater. Und du kennst uns durch und durch. Herr, du kennst auch unsere Ängste. Das, wo wir manchmal auch unseren Glauben, ja, wo unser Glaube manchmal ganz schön auf die Probe gestellt ist. Du kennst unsere Zweifel. Herr, ich danke dir für diesen Elia, der erlebt hat, wie du einfach ganz plötzlich eingreifst, aber der es auch aushalten musste zu warten. Herr, stärke du unser Vertrauen. Herr, dort, wo du es willst, da lass es uns regnen hören. Dort, wo wir uns nach neuem Leben sehnen, da, Herr, lass du es geschehen. Herr, ich bitte dich, dass du uns segnest und mit uns gehst, hinein, dann auch in diese neue Woche. Der Herr segne dich, er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir, wie ein zärtlicher Blick erwärmt. So überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich. Er sehe dich und heile dich. Er schenke dir das Wohl und das Heil deiner Seele in Jesus Christus. Er gebe dir Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.